wahrscheinlich inzwischen angekommen. Für Christen ist, ist klar, was das sei, was das ist. Zumindest sollte es klar sein für den einen oder anderen. Für Nicht-Christen bleibt es irgendwie immer noch ein Rätsel, was da eigentlich wirklich abgegangen ist. Und für die meisten ist es einfach nur ein verlängertes Wochenende mit einem zweiten Feiertag und hinterher Ferien und man versucht halt das Beste draus zu machen. Stimmt's? Oder? Ist doch so. Pfingsten, das wissen manche, hat irgendwas mit dem Heiligen Geist zu tun, aber was genau, um was es da geht, das wollen wir uns heute ein bisschen mehr anschauen und deshalb heißt die Predigt, wenn der Geist kommt. Und die Predigt hat vier, heute erstaunlicherweise vier, nicht drei, vier Punkte. Also ihr kriegt etwas mehr heute. Und zwar, ich muss das erst mal einschalten. Wenn der Geist kommt, der verhaltene Geist, der notwendige Geist, der handelnde Geist und die Botschaft des Geistes. Ganz einfach. Der verheißene Geist. Pfingsten ist das Fest der Ausgießung des Heiligen Geistes. Die 120 Jünger sind seit 10 Tagen beieinander. Wofür? Sie warten. Worauf warten sie? Sie warten auf das, was Jesus ihnen 10 Tage zuvor gesagt hatte. Bleibt zusammen in Jerusalem und wartet auf die Kraftausrüstung aus der Höhe. Also auf die Ausgießung des Heiligen Geistes. Plötzlich, am Tag des Pfingstfestes, des jüdischen Festes der Erstlingsfrüchte, also dieses Pfingstfest, das gab es vor den Christen schon, also war das Fest der Erstlingsfrüchte, da auf einmal ist ein starkes, wahrscheinlich orkanartiges Brausen, was sich niemand erklären kann, weil das Wetter ist schön. Ein Brausen und die 120 Menschen werden mit Feuer angesteckt. Ja, da fällt Feuer. Dieses Feuer ist aber kein gewöhnliches Feuer, sonst würden sie ja verbrennen. Nein, es ist ein übernatürliches Feuer, aber es sieht wie Feuer aus. Und die Konsequenz von dem Ganzen ist, dass sie in Sprachen reden, die sie nicht gelernt haben. Sie beginnen in diesen Sprachen, Gott zu loben für all seine großen Taten, heißt es. Und durch das ganze Geschehen, durch das Brausen und das Feuer, was da gefallen ist, haben die Leute gedacht, was ist da in aller Welt los? Wir müssen da hin, wir müssen gucken, was da los ist. Sie gehen hin und sie sehen da Leute in Sprachen quasseln, durcheinander quasseln und dann hören sie Leute in ihrer eigenen Sprache reden und dann denken die, aber das sind doch Galiläer, wie können die das? Und die müssen besoffen sein, ist für manche die Schlussfolgerung. So, das ist im Prinzip in kurz und knapp die Pfingstgeschichte erzählt. Dieses Ereignis ist wie vieles von dem, was im Neuen Testament passiert oder zur Zeit des Neuen Testamentes, ist lange schon angekündigt. Also hat Gott schon lange drüber geredet im Alten Testament. Der Prophet Joel hatte davon mehrere hundert Jahre vorher schon geschrieben, nachzulesen in Joel 3, 1 bis 5. Und diese Passage lesen wir. Da heißt es, und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen und eure Greise werden Träume haben und eure jungen Männer werden Visionen sehen. Und selbst über die Knechte und über die Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Und ich werde Wunderzeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Rettung sein, wie der Herr gesprochen hat, unter den übrig gebliebenen, die der Herr berufen wird. Soweit die Ankündigung des Heiligen Geistes. Und genau diese Passage zitiert Petrus an Pfingsten, als er erklärt, was da eigentlich jetzt gerade abgeht, wovon diese Menschen, die sie für Besoffene halten, Zeugen sind. Er erklärt ihnen, was der Hintergrund ist, und dabei erzählt er ihnen im Prinzip das Evangelium von Jesus Christus, der für sie gestorben ist und der auferstanden ist und jetzt im Himmel wohnt und thront und herrscht. Er sagt, das, was der Prophet Joel prophezeit hat, ist an diesem Tag und mit diesem Tag in Erfüllung gegangen. Das ist die verheißene Ausgießung des Heiligen Geistes auf alles Fleisch. Auf alles Fleisch heißt hier auf alle Sprachen, die da vertreten waren. Und diese Sprachen und die Menschen, die aus diesen Sprachen kamen, waren quasi als repräsentierten das Ganze, was noch kommen würde, wohin sich das Evangelium überall hin verbreiten würde. In Zacharia 12,10a heißt es, aber über das Haus David und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus. Und das ist genau das, was auch an diesem Tag passiert. Die Menschen flehen zu Gott. Sie fragen sich nämlich, was müssen wir tun, um gerettet zu werden? Und dieses, was müssen wir tun, um gerettet zu werden, kam immer wieder, wenn Menschen berührt worden sind von der Botschaft von Gott und von seinem Heiligen Geist. Sie erkennen ihre Sündhaftigkeit und Verlorenheit und erkennen, dass sie diesen Jesus, der durchaus sehr wohl bekannt war in ganz Judäa und Galiläa und auch in Jerusalem selber, dass sie diesen Jesus, den Sohn Gottes, gekreuzigt haben. Und das geht ihnen durch Mark und Bein. Sie haben ihre Hoffnung gekreuzigt. Ja, sie hatten auf den Messias gewartet und hatten diese Hoffnung und die haben sie gekreuzigt. Und sie erkennen, dass sie Rettung brauchen, dass sie diesen auferstandenen Retter brauchen. Sie erkennen, dass sie wahrscheinlich, wenn sie nicht umkehren, den Zorn Gottes erleben werden. In Hesekiel 39, 29 heißt, und Hesekiel hat 600 Jahre vor Zacharia, Zacharia war 500 Jahre, Hesekiel war nochmal 100 Jahre früher, 600 Jahre vor Christus, sagte Hesekiel, Kapitel 39, 29, und ich werde mein Angesicht nicht mehr von ihnen verbergen, wenn ich meinen Geist über das Haus Israel ausgegossen habe, spricht der Herr. Herr, wenn Gott unter uns wohnt und seit der Heilige Geist ausgegossen ist, wohnt Gott unter uns, wendet Gott sein Gesicht nicht mehr von uns ab. Er dreht sich nicht mehr weg. Er sieht dich. Er ist bei dir. Du denkst vielleicht, ja, aber bei mir nicht. Ich glaube nicht an ihn. Wart ab. Er ist auch bei dir. Da kommen wir noch dazu. Wenn Gottes Heiliger Geist ausgegossen ist, dann ist Gott in seinem Volk gegenwärtig. Natürlich wendet er dann sein Angesicht mehr von seinem Volk ab. Er hat es ja lieb. Und nochmal 100 Jahre vorher prophezeit der Prophet Jesaja in Jesaja 44, Vers 3, denn ich werde Wasser gießen auf das Durstige und Bäche auf das trockene Land. Ich werde meinen Geist ausgießen auf deine Nachkommen und meinen Segen auf deine Sprösslinge. Wer will kein gesegnetes Leben von euch haben? Keiner streckt auf. Alle wollt ihr gesegnet sein, oder? Stimmt? Ihr wollt alle eigentlich ein gutes Leben haben. Wisst ihr, was das Beste ist, was euch passieren kann in eurem Leben? Wenn der Heilige Geist in eurem Leben ist. Das ist der größte Segen, den Gott geben kann. Kommen wir zum zweiten Punkt. Der notwendige Geist. Warum ist der Heilige Geist notwendig? Ich habe es schon ein bisschen angedeutet durch das letzte Statement. Was mich in dieser Fußballsaison wirklich erstaunt hat, ist, dass Hansi Flick seine erfolgreiche Trainertätigkeit beim FC Bayern, ja, letzte Saison, also nicht diese, sondern letzte Saison, hat er ja das Triple gewonnen. Das ist ihm gelungen, neben Jupp Heynckes, der es ein paar Jahre vorher mit Bayern gewonnen hat. Ja, das sind die zwei einzigen Trainer, die es geschafft haben. Also Triple heißt Deutscher Meister, Pokalsieger und Europa Champions League, genau. Und dann hat er... Meine Frau, also ich gucke gelegentlich. Mich interessieren mehr die Geschichten, sie mehr der Fußball. Das merkt ihr. Also, was mich erstaunt hat, ist, dass der Junge nach so einer Saison, und er hat, glaube ich, noch zwei andere, also er hat insgesamt 6 Titel gewonnen mit den Bayern inzwischen, dass dieser Junge jetzt, also dieser Mann, weggeht. Er hat offensichtlich in der letzten Zeit nicht mehr ganz so, irgendwie lief es nicht mehr so rund in der Mannschaft, beziehungsweise im Verein. Und ich habe mich gefragt, hat das schwer gemacht bekommen, weil man hoffte, man würde einen anderen, noch erfolgversprechenderen Trainer bekommen. Ja, ich als Laie mache mir halt auch so meine Gedanken, warum das so daher hin und her ging. Warum erzähle ich das? Egal wie es beim Bayern und dem Wechsel von Hansi Flick zum Herrn Nagelsmann, wie das da zu und her ging, ob es da ein Geschiebe oder Gemauschel gab oder die ihn sogar gemobbt haben. Bei der Nachfolgeregelung von Jesus auf dieser Erde gab es kein Geschiebe. Da hat niemand gemauschelt. Da wurde Jesus auch nicht weggemobbt. Nein, Jesus selber sagt Folgendes. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand, der Heilige Geist, nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Es ist in Jesu ureigenstem Interesse, dass der Heilige Geist gekommen ist. Warum, werden wir noch sehen. Aber was wir sehen ist, in der Dreieinigkeit war man sich einig. Jesus wird Mensch. Und wenn Jesus seinen Dienst vollendet hat, dann geht er zurück zum Vater. Und dann kommt der Heilige Geist, um dieses Werk von Jesus weiterzuführen. In einer Weise, wie es Jesus so als Mensch nie hätte können. Er weiß, dass den Jüngern nichts Besseres passieren kann, als wenn der Heilige Geist zu ihnen kommt und ihnen in ihrem Leben zur Seite steht. Deshalb sagt er vor seiner Himmelfahrt, also vor seiner Heimkehr in den Himmel, bleibt in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Und da ist der Heilige Geist damit gemeint. Die Kraftausrüstung durch den Heiligen Geist ist die Voraussetzung für geistliches Leben, also für das Leben als Christ, als solches, und auch geistliches Handeln, damit man auch als Christ handeln kann, sich verhalten kann als Christ. Dafür ist der Heilige Geist notwendig, ohne geht es nicht. Warum? In Hesekiel 36, 25 bis 27 spricht Gott von der Wirkung, die der Heilige Geist im Leben eines Menschen haben wird, wenn er kommen wird. Da heißt es nämlich: Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Das ist noch nicht der Heilige Geist. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, das ist, wenn wir neugeboren werden. Wenn Gott uns die Wiedergeburt schenkt, dann passiert genau das. Wir bekommen einen neuen Geist und wir bekommen ein neues Herz. Ein geistliches Wesen entsteht in unserem Inneren. Und dann geht's weiter. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt. In diesen erneuerten inneren Menschen, den wir vorher nicht hatten, in diesen erneuerten inneren Menschen hinein, gibt Gott seinen Heiligen Geist. Ja, da nimmt der Heilige Geist Wohnung. Und dann hilft er uns, das zu tun, was Gott von uns getan haben möchte. Hier wird, wie in Jesaja 59, 21, den Text, den könnt ihr nachschlagen, hier wie dort wird eines deutlich: um den Willen Gottes tun zu können, sein Wort halten zu können, brauchen wir den Heiligen Geist. Wir können es nicht aus uns selber. Niemand kann Jesus erkennen, niemand kann Jesus bekennen und niemand kann Jesus nachfolgen, ohne dass Gott, der Heilige Geist, in ihm das tut und ihm dabei hilft. Paulus sagt es im 1. Korinther 12, 3 folgendermaßen: deshalb tue ich euch kund, dass niemand sagen kann, Herr Jesus, außer im Heiligen Geist. Dieses Herr Jesus war im Prinzip das Bekenntnis damals, ein ganz kurzes Bekenntnis. Jesus ist mein Herr. Nicht Cäsar, nicht irgendjemand anderes, sondern Jesus ist Herr. Manche Menschen sagen, dass sie an Gott glauben. Vielleicht gehörst du auch dazu. Aber meinen sie da, dass sie an den dreieinigen Gott glauben? Glauben sie an den Herrn Jesus Christus? Glauben sie daran, dass er der menschgewordene Gottessohn ist? Dass er für sie und ihre Sünden gestorben und auferstanden ist? Dass er nun im Himmel zur Rechten Gottes des Vaters als Herr über alles regiert? Wenn du das glaubst, dann bist du Christ. Wenn du sagen musst, nee, kann ich nicht so sagen, glaube ich nicht, dann hast du wahrscheinlich noch nicht die Wiedergeburt erlebt und hast du auch nicht den Heiligen Geist und hast du keine Sündenerkenntnis, bist nicht von Neuem geboren und hast kein ewiges Leben. Dann hast du es noch nicht. Aber keine Panik. Wenn du es nicht hast, noch nicht hast, keine Panik. Die Sache ist nicht aussichtslos. Du bist kein hoffnungsloser Fall. Genau für dich ist der Heilige Geist gekommen, um dir dabei zu helfen, Jesus kennenzulernen. Deshalb kommen wir zum dritten Punkt, der handelnde Geist. Wenn wir vom Heiligen Geist reden, manche haben die Vorstellung davon, dass es irgendwie halt Kraft ist. So eine unpersönliche Kraft. Ja, der Heilige Geist bringt Kraft mit sich. Mit ihm kommt Kraft. Er gibt Kraft. Aber er ist mehr als Kraft. Er ist die dritte Person der Dreieinigkeit. Schön dargestellt hier. Gott als Ganzes in drei Personen: Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und um den geht es ja heute. Er ist eine Person, der man widerstreben kann, Jesaja 63, 10 und Apostelgeschichte 7, 59, die man betrüben kann, Jesaja 63, 10 und Epheser 4, 30, und die man auslöschen kann, 1. Thessalonicher 5, 19. Man kann also durch sein Leben oder in seinem Leben dem Heiligen Geist widerstehen, ihm widerstreben, bis dahin, dass am Ende seine Wirksamkeit völlig erloschen ist. Wie macht man das? Der einfachste Weg ist weghören. Wenn der Heilige Geist zu dir redet, weghören, ignorieren. Damit wird man den Heiligen Geist am schnellsten los. Wenn du das nicht möchtest, hör ihm zu. Dass er eine Person ist, wird aber besonders dadurch deutlich, dass wenn man anschaut, was er tut. Da heißt es, Johannes 14, 26, aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Johannes 16, 8. Johannes 16, 12 bis 14. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Der Heilige Geist tut genau das, was Jesus auch getan hat. Jesus hat gesagt, ich kann nichts aus mir heraus tun. Das, was ich den Vater tun sehe, das tue ich. Und hier sagt Jesus, der Heilige Geist, wenn er gekommen sein wird, wird genau dasselbe tun. Was er von mir hören wird, das wird er euch weitergeben. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Also fassen wir zusammen, was der Heilige Geist alles tut. Er wird Jesus bezeugen und groß machen. Ja, das ist das, was der Heilige Geist tut. Er überführt von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Der Heilige Geist ist also derjenige, der dich zum Glauben an Jesus geführt hat und der dich auch zum Glauben an Jesus führen kann. Wenn du noch nicht an Jesus glaubst und wenn du eine Sehnsucht hast, an ihn glauben zu wollen und du nicht weißt, wie, dann kannst du sagen, Heiliger Geist, ich habe keinen Plan, wie ich Jesus kennenlernen kann. Hilf du mir, Jesus kennenzulernen. Und er ist Gewehr bei Fuß. Wenn er das hört, von dir gebetet, ich will Jesus kennenlernen, dann wird er alles tun, damit du Jesus kennenlernst. Denn dazu ist er ausgesandt. Und dafür brauchen wir den Heiligen Geist natürlich auch heute. Nicht nur damals, die Jünger damals, sondern auch heute. Die weiteren Punkte sind, er wird sie alles lehren und an alles erinnern. Er wird sie in die ganze Wahrheit leiten und er wird ihnen das Kommende verkündigen. Jetzt habe ich mal eine ganz schwierige Frage. Was denkt ihr, wann haben sich diese drei letzten Punkte erfüllt? Oder wann hat der Heilige Geist das getan? Sie alles lehren und an alles erinnern, in die ganze Wahrheit leiten und das Kommende verkündigen. Wann hat er das gemacht? Vielleicht könnt ihr mal gerade so zu zweit kurz drüber austauschen, wann das gewesen sein könnte. Wenn ihr es nicht wisst, ist auch nicht schlimm. Ich erzähle es gleich, aber ich denke einfach, gelegentlich muss man auch mal die Möglichkeit haben, sich wenn zu betätigen, nicht wahr? Und was zu tun. Und dazu habt ihr jetzt die Chance, mal selber wieder den Mund aufzumachen. Die Antwort ist, der Heilige Geist hat die Jünger an alle Reden, alle Geschehnisse rund um Jesus, an alles Erleben mit Jesus erinnert und hat ihnen noch weiterführende Erkenntnisse gegeben, so wie es Jesus gesagt hat. Und dadurch konnten sie die Evangelien schreiben. Das war das Wirken des Heiligen Geistes. Zusätzlich hat er die Jünger inspiriert beim Schreiben der Briefe, die wir nach den Evangelien finden, beim Abfassen der Apostelgeschichte und schlussendlich auch bei der Offenbarung, wo er Zukünftiges unter anderem dort explizit angekündigt hat, zusätzlich zu dem, was Paulus und Petrus in ihren Briefen geschrieben haben. Und jetzt könnten wir sagen, ja, wir haben ja jetzt das Neue Testament, das ist abgefasst, das ist schon seit knapp so 1900 Jahren eigentlich schon fertig. Braucht man den Heiligen Geist nicht mehr. Also ich meine, ich habe ja vorhin gesagt, wir brauchen ihn fürs, dass er uns überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht und Jesus bezeugt, aber brauchen wir ihn sonst noch? Denkst du, du kannst die Bibel ohne den Heiligen Geist verstehen? Lesen? Vielleicht. Also lesen rein intellektuell, das, was da steht, lesen kann wahrscheinlich jeder von uns. Aber ich glaube, es sind viele von uns hier, die bezeugen können, ich habe die Bibel gelesen, bevor ich Christ geworden bin, und sie hat absolut, hat mir nichts gesagt. Es hat nicht wirklich viel Sinn mit mir, also für mich gemacht. Ich konnte einfach nichts mit anfangen. Und erst als der Heilige Geist letztendlich in meinem Leben war, konnte ich wirklich was damit anfangen. Habe ich es verstanden? Warum? Weil der Heilige Geist hat die Bibel inspiriert. Also ist auch er derjenige, der sie am besten erklären kann. Und dafür ist er auch da. Dass der Heilige Geist die Jünger an alles erinnern würde, die Sache, die muss er heute noch machen. Obwohl wir die Bibel haben. Das Interessante ist, die Reformation war nach meinem Dafürhalten eines der großen Werke des Heiligen Geistes, wo er wieder ganz neu die Christenheit, die Menschen, die Gott gesucht haben, daran erinnert hat, was eigentlich das Zentrum des Evangeliums ist. Dass wir allein durch Gnade gerettet werden und nichts dazu tun müssen, nicht durch eigene Werke uns den Himmel verdienen müssen. Das war eine revolutionäre, neue, also wiederentdeckte Wahrheit. Für die Menschen war sie neu, aber eigentlich war sie nicht neu, weil diese Wahrheit wurde ja schon 1400 Jahre vorher gepredigt von Paulus und den Jüngern. Aber sie geriet in Vergessenheit. Manchmal geraten zentrale Wahrheiten des Evangeliums in Vergessenheit. Und der Heilige Geist muss sie wieder neu hervorholen. Kommen wir also zum vierten Punkt. Was ist die Botschaft, was ist die zentrale Botschaft des Geistes, des Heiligen Geistes heute in unserer Zeit? Woran muss der Heilige Geist uns heute erinnern? Überlegt mal bei euch selber, was wäre die wichtigste Botschaft, die Gott, der Heilige Geist, in unserer Zeit wieder neu betonen müsste? Ja. Was ist die zentrale, steht da, da oben da. Was ist die zentrale Botschaft, an die der Heilige Geist heute erinnern muss? Also, okay, sorry, falsch verstanden, dass er wiederkommt.
Die Gnade.
Die Gnade. Dass wir nicht Gott sind. Dass wir nicht Gott sind. Dass er der einzigste Weg ist. Kehrt um. Ja. Bitte? Geht hin in alle Welt. Ja, wäre ja auch eine zentrale. Ein zentraler Auftrag der Christen. Aber was ich denke ist, was eine der wichtigen Botschaften heute sein könnte, die Botschaft vom heiligen Gott, der Sünde nicht ungestraft sein lassen kann, der uns aber in Jesus Christus seine für ihn teuerste Gnade anbietet, die uns ohne unser Zutun retten will. Wir haben vergessen, dass Gott ein heiliger Gott ist und dass er Sünde straft. dass es ein ultimatives Gericht gibt. Und dass das Opfer Jesu Christi nicht selbstverständlich ist, sondern dass es ihn alles gekostet hat, sein kostbarstes Gut, seinen eigenen Sohn, um uns nicht strafen zu müssen, damit wir Rettung bekommen durch dieses kostbare Gnadengeschenk. Und dass wir nichts dazu tun können, um gerettet zu werden. Und wenn wir das begriffen haben, dann können wir nicht anders, als es unseren Mitmenschen, wo immer wir sie treffen, auch weitergeben. Weil keiner von uns will, dass irgendjemand verloren geht, den Gott retten möchte. Heute, vor 1992 Jahren, sagte Petrus in seiner Pfingstpredigt: So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Alle Zuhörer, die das hörten, die wussten, was die Stunde geschlagen hatte. Sie hatten die Hoffnung Israels gekreuzigt. Und nun sind sie bestürzt und in Panik und fragen: Was müssen wir tun, um gerettet zu werden? Diese Frage ist die alles entscheidende Frage. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und die Antwort ist nicht: Sag so und so viel, Vater unser. Fahr nach Lourdes oder fahr nach sonst wo. Gib die Hälfte von deinem Vermögen weg. Oder tu dies oder jenes. Die Antwort ist die, und das ist das Erstaunliche, was Petrus dann sagt: Kehrt um, tut Buße, ändert euren Lebensweg und Lebenslauf. Lasst euch taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Ist da irgendwas drin, was nach Leistung aussieht? Was euch selber irgendwas kosten würde, wo ihr irgendwas machen müsst? Oder? Ist da irgendwas drin? Buße tun. Eigentlich ist all das ein Geschenk, was Gott uns anbietet. Wir müssen es nur annehmen. Das hier verwendete griechische Wort für verkehrt, dieses da, dieses Wort heißt im Griechischen Skolios. Kommt jemandem dieser Begriff bekannt vor? Skoliose. Und was ist Skoliose? Verdrehung des Rückgrats. Skolios heißt verdreht, verbogen, gekrümmt, gewunden. Und im übertragenen Sinn wird dieser Vers als krumm, pervers, ungerecht übersetzt. So auch hier. Petrus fordert seine Zuhörer auf, sich retten zu lassen aus diesem perversen, ungerechten, verdrehten, verbogenen Geschlecht. Was meint er damit? Meint er damit die Pharisäer, die halt ein bisschen schräg drauf waren, oder die Sadduzäer, oder die Priester, oder die regierende politische Klasse? Er meint letztlich das ganze Menschengeschlecht, das verdreht ist. Paulus spricht im Römerbrief im Kapitel 1, dass wir, weil wir Gott zwar kannten, aber nicht anbeten wollten, in unserem Sinn verdreht sind. Wir alle, die wir ohne Gott leben und gelebt haben, haben zu diesem verdrehten, verkehrten Geschlecht gehört. Wir alle mussten aus diesem verdrehten und verkehrten Geschlecht herausgerettet werden, beziehungsweise müssen herausgerettet werden. Wenn wir Gott leugnen, dann suchen wir nach anderen Erklärungen für unsere Existenz, den Sinn des Lebens etc. Wir müssen unsere eigenen Lebensregeln festlegen, die uns immer mehr in die Irre führen und in immer mehr Widersprüche. Ja, wenn man die politische oder gesellschaftliche Entwicklung anschaut, dann merkt man, wie verdreht inzwischen alles ist und wie widersprüchlich alles ist. 700 vor Christus sagt Jesaja, also der ist heute sehr prominent, der Jesaja, hat uns viel zu sagen. Jesaja sagte 700 vor Christus in Jesaja 5,20: Wehe denen, die das Böse gut nennen und das Gute böse. Das sagt er, hat er damals seiner Gesellschaft gesagt. Die Finsternis zu Licht machen und Licht zu Finsternis. Die Bitteres zu Süßem machen und Süßes zu Bitterem. Wehe denen, die in ihren eigenen Augen weise sind und sich selbst für verständig halten. Die den Ungerechten wegen eines Bestechungsgeschenkes gerecht sprechen, den Gerechten aber ihre Gerechtigkeit absprechen. Unterscheidet sich die damalige Gesellschaft von der unsrigen? Wir leben in einer Gesellschaft, in der die Ehe von Mann und Frau verachtet wird. Wir leben in einer Gesellschaft, in der das menschliche Leben im Mutterleib nicht mehr schützenswert ist. In der man mögliche behinderte Kinder schon im Mutterleib aussortieren und damit verhindern will. In der Vater und Mutter nicht mehr geehrt werden sollen, man von Elter 1 und Elter 2 zu reden haben wird in Zukunft. In der jede noch so verdrehte Form sexueller Betätigung willkommen geheißen wird. Was denkt ihr? Wenn Gott unsere Gesellschaft anschauen würde oder anschaut, er tut es, was würde Gott von dieser Gesellschaft halten? Würde er sagen, die sind viel besser dran als die damals vor 2700 Jahren? Oder würde er sagen, nee, hat sich nichts geändert? Ist dasselbe. Seine Abneigung gegen genau solches Verhalten war und ist so groß, dass er beschloss, die Strafe zu vollziehen. Aber er ließ Jesus, seinen eigenen Sohn, die Strafe tragen. Das ist die Botschaft der Gnade. Der heilige Gott, der Sünde nicht tolerieren kann, hat um unserer Verdrehtheit willen seinen einzigen Sohn Jesus Christus sterben lassen, um uns heraus zu erlösen. Auch für uns heute gilt, lasst euch herausretten aus einem verkehrten Geschlecht. Jeder, der Jesus Christus noch nicht als seinen Erlöser angenommen hat, kann dies heute tun. Du kannst es heute tun. Du kannst Jesus sagen, ich möchte dich in meinem Leben haben, koste es, was es wolle, und sei es mein Leben. Denn das wird es dich kosten. Er will dein Leben ja haben. Er will ja in dein Leben einziehen und er will von dann an mit dir zusammen das Leben gestalten. Er will dir aber auch ein neues Leben geben, davon habe ich schon geredet. Ein ewiges Leben. Er will dir ein neues Herz geben und einen neuen Geist. Und er will seinen Heiligen Geist in dein Inneres geben. Das, was eigentlich das Größte ist, was es geben kann. Dass Gott zu uns kommt, in uns Wohnung nimmt. Das muss man sich mal geben. Das ist das Unglaublichste, was es gibt. Gott, der Heilige Geist, will in uns wohnen. Und will uns anleiten, Gott wohlgefällig zu leben. Wie ist das? Er will das tun, damit du ein Leben führen kannst, an dem sich der dreieinige Gott erfreut. Er gibt dir zuvor ein neues Leben, völlig gratis. Für das neue Leben musst du nichts tun. Und dann will er dir helfen, ihm wohlgefällig zu leben. Ja, nicht, dass du Gott wohlgefällig lebst, gibt dir das neue Leben. Nein, er gibt dir das neue Leben, damit du wohlgefällig lebst. Das ist die gute Nachricht. Und ich lade euch ein, aufzustehen, und ich bete noch für uns. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du deinen Sohn Jesus Christus für uns hast sterben lassen. Und ich danke dir, Jesus Christus, dass du nicht auf der Erde geblieben bist, sondern dass du in den Himmel gegangen bist und den Heiligen Geist gesandt hast, der jetzt in uns wohnen will, der in uns dein Erlösungswerk, Jesus, wirksam werden lassen will, damit wir als Erlöste leben können. Jesus, ich bitte dich darum, schick du deinen Heiligen Geist neu in unser Leben, und da, wo er noch nicht ist, da schick du ihn in diese Leben, und berühr du, Heiliger Geist, jedes Leben, was offen ist für dich und dein Wirken, was sich nach dir sehnt. Und führe du jeden Einzelnen, der das hört und der ein Verlangen hat, dich zu kennenzulernen, führe du ihn zu Jesus, seinem Erlöser und Herrn. Danke, dass wir nichts machen müssen. Danke, dass du alles getan hast und auch alles tun wirst. Amen.